Tim ist 17 Jahre alt. Er gehört schon lange zur Gemeinde. Er hat seit einigen Jahren eine feste Freundin in der Gemeinde und ist so ein richtiger Gemeindejugendlicher. Eines Abends kommt er auf mich zu und fragt: Tobias, wie ist das denn eigentlich mit dem Glauben? Meine Freundin erlebt ständig Dinge mit Gott, die sie faszinierend findet, große Dinge, kleine Dinge. Sie erzählt davon, sie ist begeistert. Manches davon halte ich für so ein bisschen überzogen oder zufällig, aber ich liebe sie ja, es macht sie glücklich. Ich weiß, ich bin auch Christ, aber irgendwie bin ich dafür zu rational. Ich erlebe gar nichts mit Jesus. Ich will aber eigentlich etwas mit ihm erleben. Was kann ich tun? Was denkt ihr? Was hätten wir ihm antworten sollen? Was hätte ich ihm antworten sollen? Merken Sie sich mal die Fragestellung: Ich will mehr erleben, was kann ich tun? Es gab einen anderen Mann, das ist schon etwa 2000 Jahre her, einen jüdischen Gesetzeslehrer, der kam genau oder mit einer ganz ähnlichen Frage zu Jesus. Wir können das in Lukas 10, Vers 25 lesen. Er sagt, er wollte Jesus auf die Probe stellen, das ewige Leben zu bekommen. Was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Auf den ersten Blick denkt man vielleicht, okay, die beiden Fragen sind ja doch eigentlich unterschiedlich. Aber auf den zweiten Blick merken wir, sie sind sich immer ähnlicher, wenn wir genau gucken. Damals in Israel vor 2000 Jahren war die Kultur so geprägt, dass das Leben hier quasi so eine Art Auswahlverfahren war, für das ewige Leben. Heute ist unsere Kultur viel mehr im Jetzt geprägt und wir machen uns wenig Gedanken darum, wie das im ewigen Leben vielleicht einmal sein wird, sondern wir wollen jetzt gute, intensive Erfahrungen machen und richtig gut leben. Was muss ich tun dazu? Ich weiß nicht mehr genau, was ich damals Tim geantwortet habe. Das ist schon zu lange her, aber es werden so die kleine Woche zum Gottesdienst und zur Jugend. Danke Gott und lobe ihn ab und zu. Bete jeden Tag, sag ihm das, was du auf dem Herzen hast, was du hoffst. Lies in der Bibel, unterstütze die Gemeinde, entdecke deine Gaben und setze sie ein. Erzähl in der Schule von deinem Glauben, geh auf Freizeiten und lies christliche Bücher und so weiter. Ist das verkehrt? Tim hat vieles davon gemacht. Er ist dann auch nach der Schule im Job erfolgreich geworden, hat eine Familie gegründet und ab und an geht er auch in eine Gemeinde. Aber erlebt, Jesus wirklich erlebt, seinen Wunsch hat er nie, bis heute nicht. Auf Freizeiten fahren, Bibel lesen, Zeit mit Christen verbringen, etwas für Gott tun, nichts von diesen Dingen ist verkehrt. Aber es sind nicht die Pumpen, es ist nicht der Motor des geistlichen Lebens. Es sind alles Möglichkeiten, es sind Formen, es sind Anwendungen, aber nicht das Zentrale. Was der Gesetzeslehrer bei Jesus fragt, ist genau das. Und er erwartet jetzt, dass Jesus genauso eine Antwort gibt, so eine Formenantwort. Halte den Sabbat, spende für die Armen, setz die Gebote in deinem Leben um. Geh zur Kirche, sing ihre Lieder mit, koche eine leckere Suppe beim nächsten Gemeindefest, sei immer hilfsbereit zu deinen Nachbarn oder was auch immer. Sowas erwartet er. Und jetzt ist es interessant, was sagt Jesus denn wirklich? Was ist denn das Zentrum des geistlichen Lebens in unserem Leben? Dazu muss ich sagen, Jesus bemerkt es, dass das eine Fangfrage ist, die ihm gestellt wird. Und eine Probe quasi. Und wenn man mit einer Frage gefangen werden soll, können Sie sich gerne merken, dann macht man das am geschicktesten so, dass man eine Gegenfrage stellt. Das macht Jesus auch. Er fragt zurück. Er sagt: Was steht denn im Gesetz, lieber Gesetzeslehrer? Was liest du dort? Und der muss ihm jetzt antworten. Und er sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, mit aller Kraft und deinem ganzen Verstand. und deinen Nächsten wie dich selbst. Was sagt Jesus zu der Antwort? Er sagt sofort, ja genau. Tu das und dann wirst du leben. Jetzt könnte ich eigentlich im Prinzip aufhören mit der Predigt, es ist alles gesagt und ich habe dem selbstverständlich auch nichts mehr hinzuzufügen, was Jesus sagt. Aber ich weiß natürlich, dieser Auftrag Jesu ist die Richtung, ist der Maßstab, ist das Ziel. Aber wie geht das? Wie geht das, Gott von ganzem Herzen lieben? Das ist so eine schöne Floskel, die wir vielleicht kennen. Peter Scacero, Pastor einer Gemeinde in New York und Autor dieses hilfreichen Buches, an dem wir uns im Moment so ein bisschen entlanghangeln, der schreibt über diese Frage mit sehr persönlichen Erfahrungen. Das müssen Sie aber im Detail selber nachlesen, wenn Sie es interessiert. Er teilt es in zwei große Wachstumsbereiche. Er sagt, das eine ist das geistliche Wachstum und das andere ist als Christen. Beides gehört zusammen. Man kann nicht sagen, ich bin mit Gott ganz, ganz dicke, ganz eng lebe ich mit ihm. Aber alle anderen merken, emotional bin ich irgendwie ein Kind geblieben. Emotionale Reife, was versteht er darunter? Was ist das? Scacero beschreibt die emotionale Reife in 4 Stufen. Er nennt es emotionale Säuglinge. Ich erkläre das kurz. Emotionale Säuglinge erwarten, dass andere für sie sorgen. Sie können sich nur schwer auf die Welt der anderen einlassen. Sie brauchen sofortige Befriedigung jeglicher Bedürfnisse, die sie in dem Moment haben. Andere benutzen sie oft, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Man könnte sagen, emotionale Säuglinge sind Egozentriker. Ganz stark drehen sich den ganzen Tag um ihr Zentrum, nämlich um ihre Bedürfnisse, was sie gerade empfinden. Nicht weit weg sind davon die emotionalen Kinder. Er beschreibt sie so, sie sind zufrieden, wenn sie bekommen, was sie wollen. Lassen sich schnell durch Stress oder Enttäuschung aus der Fassung bringen. Sind leicht verletzt, reagieren mit Nörgeln, Jammern, Betteln, Zorn, wenn sie nicht ihren Willen bekommen. Können eigene Wünsche und Bedürfnisse nur schwer, ruhig und sachlich vorbringen. Wie geht es dann weiter? Die emotional Heranwachsenden, wie sieht so eine Reaktion in unserem Leben aus? Man hat die Tendenz, sich zu verteidigen. Man fühlt sich schnell angegriffen. Man reagiert auf Kritik verletzt oder fühlt sich bedroht, rechnet Leid. Man kann Konflikte schlecht lösen, wenn man da stehen geblieben ist, so emotional. Reagiert oft mit Schuldzuweisungen auf andere oder mit Beschwichtigungen. Man sucht dann schnell einen Schiedsrichter oder ignoriert einfach die Konflikte, die sind gar nicht gewesen. Man kann nur schwer Anteil nehmen am Leid anderer, weil man sich so sehr mit sich selber noch beschäftigt, geht kaum auf die Bedürfnisse anderer ein, neigt zur Kritiksucht und zum Verurteilen. Da ist es schwer, geistliches Wachstum zu erleben. Und die 4. Stufe, emotional erwachsene Reaktionen, wie sehen die aus? Man kann Wünsche und Bedürfnisse direkt und ehrlich äußern, erkennt und übernimmt Verantwortung, kann auch in Stresssituationen eigene Überzeugungen und Werte benennen, ohne dabei feindselig zu werden. Man respektiert andere, ohne sie ändern zu wollen, gesteht anderen zu, Fehler zu machen, erwartet keine Perfektion, schätzt Menschen für das, was sie sind, nicht für das, was sie geben, kann eigene Grenzen, Stärken und Schwächen einschätzen und anderen gegenüber dazu stehen, fühlt sich in der eigenen emotionalen Welt zu Hause und kann empathisch auf Gefühle und Bedürfnisse anderer eingehen, ohne sich wiederum in den anderen völlig zu verlieren. Ist fähig, Konflikte erwachsen zu lösen und Lösungen zu verhandeln. Ich zähle das mal auf, weil das so wichtig ist, dass wir großen Wert drauf gelegt haben, dass Menschen zu Christen werden und dass sie Bibelwissen bekommen. Aber wir haben nicht so viel Wert darauf gelegt, dass sie sich auch an Persönlichkeit entwickeln und dass sie zu reifen Persönlichkeiten werden. Das ist etwas enorm Wichtiges, an Persönlichkeit sich zu entwickeln. Auch mit der eigenen Vergangenheit klarzukommen. Nicht zu sagen, jetzt beginnt das neue Leben mit Jesus und das Alte lassen wir einfach mal hinter uns liegen. Das gibt es nicht mehr. Dann holt uns das Alte automatisch immer wieder ein. Es ist nicht so, dass das neue Leben geschaffen ist und dass es nichts mehr mit dem Alten zu tun hat, sondern Gott, Jesus, will durch das neue Leben in das alte Leben hineinkommen wirken. Wenn Menschen sehr viel mit Bibel und Gott wissen und vielleicht auch davon sagen, aber alle anderen wissen, wie unheil sie eigentlich sind und wie unheil sie agieren, ist das oft nicht glaubwürdig, sondern sehr fragwürdig. Und Menschen merken das ganz schnell, wie man mit seiner eigenen Geschichte umgeht. Der zweite Punkt, auf den er uns hinweist, Skazero, ist das geistliche Wachstum. Warum viele Christen innerlich nicht mehr weiter in der Beziehung zu Gott kommen. Warum sie stecken bleiben, dass sie keine Erfahrungen machen und letztlich, weil sie keine Erfahrungen mit Gott mehr machen, dass sie dann in sich frustrieren und sagen, das bringt alles gar nicht. Der Start mit Gott, die Bekehrung, wie wir das nennen können, oder das neue Leben mit Jesus, Bekehrung, das neue Leben mit Jesus ist nicht alles. Es ist nur der Beginn, es ist nur der Ausgangspunkt einer langen und spannenden Reise. Wer da stehen bleibt, der frustriert. Und über diesen Weg möchte ich mal kurz reden, wie dieser Weg dann aussieht. Der Weg mit Gott ist nicht ein Weg außerhalb von uns. Ich muss irgendwo zur Kirche gehen. Oder ich muss mich an bestimmte Regeln halten. Oder ich muss die richtige Lehre irgendwoher wissen und die tief verstanden haben. Oder ich muss etwas Bestimmtes tun und dann ist es richtig. Das wären alles Wege außerhalb von mir. Nee, der Weg zu Gott ist ein Weg in mich hinein. Dass ich mir meiner selbst bewusst werde, dass ich zu mir komme, dass ich in mich hineinkomme, dass ich lerne, wer ich wirklich bin. Und das steht in unserer hektischen und impulsartigen Welt oft komplett entgegen allem anderen. Immer klingelt irgendwie etwas in meinem Leben. Also ich empfinde das schon, bei jüngeren Leuten ist es hektik, ist irgendwie immer größer. YouTube, Snap, Insta, TikTok, wie sie alle heißen. Und für die Älteren vielleicht Facebook, Mails, Newsletter oder für die richtig Alten, so ab 25. Fernsehen, Kaffeeautomaten, Geschirrspülmaschine, die dann anfängt zu piepen, Telefon, voller Terminkalender, der sich auch elektronisch meldet. Oder für die Generation 30+, FAZ, Spiegel, Handelsblatt, Fokus, der Chef, die To-Do-Liste, der Frau, die Familie, der Pastor, der Hauskreis, alles Mögliche, Haufen Impulse um uns herum. Und das alles sorgt dafür, dass ich nur ganz, ganz wenig bei mir bin, für mich selbst. Aber der Weg zu Gott ist der Weg in dir, ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und für dich gibt es nur einen einzigen Tempel auf dieser Welt. Also einen einzigen Platz der Gottesbegegnung. Und der ist in dir. Aber wie mache ich das? Wie komme ich zu mir?
Und dafür gibt es nur einen Weg. Zumindest ist mir nur einer bekannt. Einen einzigen Zugang. Und der klingt extrem leicht. Aber der ist, wer es wirklich verfolgt, in unserer hektischen Welt, der ist so schwer. Dieser Zugang ist nichts für den Kopf, sondern dieser Zugang ist etwas für das Herz. Ich kenne Abende, da habe ich zu lange ferngesehen. Wahrscheinlich kennen Sie solche Abende alle. Und da gibt es so einen netten Ausdruck für. Man hat den Ausknopf nicht gefunden, ja? Es gibt ja so einen Ausknopf und man hat ihn einfach wieder mal nicht gefunden. Gott von ganzem Herzen lieben heißt, den Ausknopf finden. Schweigen. Es geht nur übers Schweigen. Beten heißt eigentlich schweigen. Zuerst heißt beten schweigen, hören und dann gegebenenfalls reden. Nur so kann ich Gottes Stimme in mir hören. Nur so kann mir Gott wirklich etwas sagen. Jesus in mir wirken lassen. Dazu braucht es Ruhe und Schweigen. Ich habe die Predigt mit dem Beispiel eines 17-jährigen Tims begonnen und ich möchte die Predigt jetzt auch mit einer wahren Lebensgeschichte eines jungen Menschen, Benjamin Wusso, Jahrgang 1993, Sohn des Chefarztes der Schwarzwaldklinik, Klaus-Jürgen Wusso. Das komplette Interview finden Sie in der Zeitschrift Pro, geführt von Martin Schlorke. Und du spielst jetzt Martin Schlorke.
Ich bin der Fragensteller.
Und ich antworte für Wusso.
Sie sind im Alter von 14 Jahren vollweise geworden. Wie haben Sie das verkraftet?
Als ich meine Mutter 2006 verloren habe, war das der größte Schock in meinem Leben. Sie war meine Welt. Ich habe sie unheimlich geliebt. Weil Gott uns geschaffen hat, können wir Dinge verkraften, die wir erleben. Wenn wir allerdings versuchen, solche Erlebnisse auf eigene Faust auszukämpfen, wird sich das immer negativ auswirken. Ich habe eine Erneuerung erlebt, als ich Christ
Kontakt zu Gott gehabt.
Damals gab es eine Geschichte über uns in einem Magazin. Dort wurde ich mit dem wunderbar dramatischen Satz zitiert: Manchmal schreie ich zu Gott vor Wut an. Und das stimmte. Ich war hin und her gerissen zwischen dem Glauben an Gott und dem Unverständnis darüber, warum ein liebender Gott so etwas zulässt. Als ich mich Gott angenähert habe, beziehungsweise mich von ihm hingezogen fühlte, habe ich erfahren, wie Gott mir in vielen Bereichen Antworten gegeben hat. Aber viel wichtiger als das war Gottes Gegenwart.
Wann haben Sie sich konkret entschieden, Christ zu werden?
Ich unterscheide immer zwei Zeiten. 1 bis 2 Jahre nach dem Tod meiner Mutter habe ich tatsächlich angefangen, Gabegebet gesprochen und Jesus als meinen Erlöser angenommen. Ich habe in dieser Zeit seine Gegenwart erlebt und viele Antworten erhalten. Ich habe ihn aber nicht zum Herrn, zum Eigentümer meines Lebens gemacht. Es gab noch eine Menge Schwachsinn in meinem Leben.
Wann hat sich das geändert?
Das hat sich im Sommer 2010 geändert. Einige Tage nach starken Erfahrungen mit Christen aus den USA habe ich mich auf einem Camp in einen Raum zurückgezogen. Dort bin ich auf die Knie gegangen und zusammengebrochen. In dem Moment habe ich Jesus als alles hingegeben und mich seinem Willen total unterstellt. Ich habe die Entscheidung getroffen, nie wieder zu meinem vorherigen Leben zurückzukehren. Ich wollte dem Gott, der willens ist, die Scherben meiner ohne Kompromiss folgen.
Was raten Sie Christen, die vor schwierigen Herausforderungen stehen?
Beten und die Bibel mit dem Fokus der Gemeinschaft zu Gott lesen. Die Bibel ist klar genug, um zu zeigen, wie wir handeln sollen. Das sehen wir vor allem im Neuen Testament. Ein Leben im Übernatürlichen, in Liebe, in Wundern und Heilung ist nicht nur möglich, es ist von Gott gewollt.
Muss man als Christ verrückt sein?
Ein Christ sollte in diesem Sinn verrückt sein, dass er außerhalb von dem ist, was die in der Welt als normal gilt. Dazu gehört auch die Bereitschaft, alles für Gott aufzugeben. Zurück zur Ausgangsfrage. Wie? Höre mutig auf das, was Jesus in deinem Herzen sagt, und tu es. Amen.
Du ruhst mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen, mein Glauben.